Kunst schaut so aus, dass es ja nicht nur die bildende Kunst gibt, sondern es gibt auch eine Kulinarik und es gibt Theater und Film und Musik. Und das Ganze sollte sich so intensiv miteinander verschränken, dass es seinen Stellenwert auch findet in diesem Gesamtkunstwerk, wenn ich so sagen darf, so eine Scheiße. Bitte ein kräftiger Mann soll diese Flasche öffnen. Also das Gesamtkunstwerk ist natürlich keine Scheiße, aber der Missbrauch dieses Wort ist eine fürchterliche Scheiße. Und jetzt möchte ich gerne, du Hans Gebler,
meine Damen und Herren,
okay, ich hatte das schon recht. Also wie gesagt,
ich warte schon sehr lange darauf,
vier Schnaps gibt's
einladen zu dürfen.
Und ihr solltet ein Glas mitnehmen.
Zu jener Sorte von Schriftstellern, die eigentlich bildende Künstler sind.
Die Farben an die Gläser
habe sehr
bezeichnen gar nichts.
Aber
ihr solltet das rausfinden, wie diese, was das Zeug, nach was das ungefähr schmeckt. Oder?
Ich glaube, das war 19.
Weil am Sonntag gibt es dann noch einmal eine Lesung.
83
und da wird es blind getrunken. Und dann gibt es einen Wettbewerb, wer das zusammenfindet, die vier Dinger, kriegt alle Flaschen, die hier sind, als Geschenk. Also bitte heute richtig euch das anschauen. Riechen, schmecken, damit ihr wisst, wie das schmeckt. Speichern bis am Sonntag und am Sonntag nochmal kommen und dann abräumen.
Das ist der erste Autor, der einen Assistenten extra aus Wien mitbringt.
Erich Sperger.
Des Kabelwerks Wien.
Ja. Bühnenbildner, Theatermacher, Dramaturg. Und einen Bodyguard habe ich auch, aber der ist schon wieder abgehauen.
Er kommt schon wieder. Und wie gesagt, ich habe für meine Arbeit
Manu,
sehr viel.
Manu, hättest du so lieb und hättest einfach einschenken und austeilen,
gelernt.
Weil die Leute sind immer noch ein bisschen zu, ich sag mal, reserviert.
Und ich werde mich jetzt niedersetzen.
Ja, klar. Bloß nicht die Krebs mischen.
Sie werden genießen, was jetzt passiert.
Genau.
Und hinterher werden Sie sagen,
das war vielleicht eine Scheiße.
Paul Renner.
Danke. Red man da rein beim Lesen?
Nein.
Nicht, also okay. Ja gut. Brillenträger bin ich auch. Das bringe ich hin. Ja, also ich war natürlich sehr verwundert über diese Einladung hier zu lesen bei einem. Das sind ja alles richtige Profis, die da auftreten. Und Gott sei Dank gibt es ja noch Gegenveranstaltungen. Ich habe ja gehofft, dass die Gegenveranstaltung so stark ist, dass niemand hier erscheint. Aber in dem Fall muss ich mich doch bemühen. Oder ist die Gegenveranstaltung einfach ein bisschen schwach im Moment? Okay. Ich führe mich selber noch einmal ein. Er hat es ja schon gemacht, aber ich führe mich anders ein. Ich kann weder schreiben noch sonst etwas, was man in dem großen Bereich der bildenden Kunst oder der darstellenden Kunst ansiedelt. Ich betreibe es aber sehr intensiv und sehr lange und würde mich aber nicht anmaßen, Poet zu nennen, obwohl ich das gern wäre, ein richtiger Poet. Der Herr Mayer, das ist zum Beispiel ein wirklicher Poet, den ich sehr schätze. Dann bin ich Maler, das Handwerk schätze ich auch sehr. Aber es ist sehr stümperhaft und sehr experimentell. Dann koche ich auch und meine Veranstaltungen haben meistens eben auch mit Essen, Trinken zu tun. Oder ich baue Theater, das Theatrum Anatomicum zum Beispiel, das war so ein Theater, nachgebaut im ersten Anatomietheater von Padua in Bregenz beim Kunsthaus. Und da hat man dann 6 Tage und 6 Nächte lang getrunken und gegessen und auch zugeschaut. Also es ist immer irgendwas, ist da passiert. Und aber was ich dann doch niederschreibe, das sind eine Art Tagebücher, damit ich das nicht vergiss, was ich gesehen habe, weil ich das dann sofort auch wieder durch den Fleischwolf drehe und Texte daraus mache oder Bilder oder was auch immer. Und so kam es dazu, dass ich im Jahr 2000 einen Club gegründet habe, der nennt sich der Hellfire Touring Club. Das ist ein Pseudoclub. Die Mitglieder dieses Clubs wissen zum Beispiel nicht, dass sie Mitglieder sind. Und werden auch einmal im Jahr eingeladen oder ausgeladen. Das schaut so aus, die kriegen ein Kuvert, da steht drin, der Herr oder die Dame sowieso wird gebeten, am 30. November 2000 im Travelers Club in London in der Library zu erscheinen, aus. Und siehe da, 40 Leute wurden eingeladen, 41 Leute kamen. Der eine, der dazugekommen ist, den kenne ich bis heute nicht, aber die 40 Leute, die kamen, habe ich kennengelernt. Ich kannte von diesen 40 Leuten niemanden. Das heißt, wir gehen in Städte, schlagen das Telefonbuch auf, sind illustre Namen drin, laden diese Leute ein oder laden Leute ein, die wir gerne einmal kennenlernen würden. Und so bildet sich ein Club oder ein Verein, also ein Antiverein muss man das ja nennen, weil es gibt ja auch keinen Vorstand und keinen Nachstand und keinen Hauptstand und keinen Anstand gibt es auch nicht in diesem Club. Aber wir reisen sehr viel. Einmal im Jahr, wie gesagt, gibt es ein Treffen. Das letzte war in der letzten Templervilla in der Nähe von Verona im Valpolicella, weil es dort die einzige europäische Brieftaubenstation noch gibt. Stellt sich euch das vor, da sind wir hingereist und haben uns die Brieftauben angeschaut. Wirklich schön. Okay, dieser Hellfire Touring Club hat sich dann in die Fahne geschrieben, die 19, wie nennt man das, Black Light District, also Schwarzlichtbezirke Europas zu besuchen. Haben wir auch nicht gewusst, was das ist, aber wir haben versucht, das zu definieren. Wer ist wir? Wir ist Medler Lucan, Dorian Gray, die Namen stimmen, nicht Dorian Gray, sondern Dorian Gray und Paul Renner. Und ich würde sagen, ich lese jetzt erst aber vielleicht noch, bevor dieser Club sich gefunden hat, aus dem Einmann-Club Paul Renner vor, aus dem Tagebuch Kios, 1992, eine Reise durch die Levante. Da können Sie auch feststellen, wie ich mich innerhalb von 10 Jahren ein bisschen etablieren konnte, schriftstellerisch. Also da schaut das Ganze noch. Das ganze Buch hat ungefähr einen Wortschatz von 35 Wörtern, schätze ich. Hier bringen wir es immerhin schon mal auf 200. Also, ich beginne, gerade wo ich aufgeschlagen habe. Aha, also nicht in Kios, weil ich war 3 Tage in Kios und das war sowas von fürchterlich. Also ich hasse auch das griechische Essen, ich weiß gar nicht, wieso ich dort hingekommen bin. Bin sofort geflüchtet nach Izmir. Cesme, ich muss da Fähre nehmen von Kios, kommt man in Cesme an und ist mir. Nach Informationen verschiedener Reisebüros und Konsulaten ist es mir nicht erlaubt, die Türkei für länger als 24 Stunden zu bereisen. Das sind nämlich mal schon 15 verschiedene Wörter, also wahrscheinlich habe ich ein bisschen untertrieben. Die Reiseagenturen, die die Tickets nach Cesme verkaufen, wissen davon nichts und ich lasse mich auf das Abenteuer ein. Das früheste Schiff zurück geht in 2 Tagen. Auf der Hinfahrt sind wir circa zu 10. Die meisten wurden zurückgewiesen, als sie gestern einreisen wollten. Die Fähre, eine türkische, sieht ganz so aus wie diejenige, die nur mehr eine Fahrt absolvieren soll oder so ungefähr. Also das ist halt alles so holprig. Man chartert dann doch noch einmal bis etc. etc. Abends muss ich in Cesme übernachten, da keine Weiterfahrt nach Izmir mehr möglich. Kein wesentlicher Unterschied zu Kios feststellbar. Nur die Gerüche, verbrannte Steinkohle, selcht die ganze Gegend. Schlafen beim offenen Fenster ist unmöglich. Ich werde von ein paar jungen Türken angesprochen, mit ihnen am Tisch zu sitzen. Spendiere ein paar Bier und man fragt mich Löcher in den Bauch, dass sich um diese Jahreszeit kein Tourist hier verirrt. Hier, also das war im November. Hier gibt es zwei Jahreszeiten. In der einen wird gewartet auf den Touristen, gewöhnlich von Oktober bis April. In der anderen wird gelebt oder gesessen. Nicht im Knast, meistens im Wirtshaus. Im Moment scheinen sie sich unendlich zu langweilen. Bars, Diskotheken, alles zu. Ein Entertainer zieht an uns vorbei, an uns heißt meine Frau und ich, immer nicht, wird von den Leuten an den Tisch gerufen und mir als der berühmteste Sänger der Gegend vorgestellt. Über seine Schwulität wird offen gesprochen. Der Sänger singt uns türkische Lieder. Für mich äußerst beeindruckend, man sitzt an Tischen im Freien und ich hole im Geschäft nebenan die Biere. Der Laden hat so lange offen, wie wird Bier trinken. Man will mir am nächsten Tag alles Mögliche zeigen oder mich nach Izmir begleiten, hoffe aber, in der Früh ohne Anhang weiterreisen zu können. Ich bin nicht imstande, Leute abzuwimmeln. In Istanbul bin ich im letzten Januar einmal mit circa 10 Leuten, von denen ich keinen kannte, in meinem Hotel gelandet und nur der Portier konnte sie wegschicken. Ich hätte das nicht fertig gebracht. Morgens gehe ich dann zum Bus. Keine Begleiter. Nach 3 Stunden in Izmir, ins Hotel in der Nähe vom Bazar. Sofort auf den Bazar. Riesig und mit Waren ausschließlich für den praktischen Gebrauch sowie Lebensmittel. Ein junger Mann, der mich durch diverse Ecken des Bazars führt, erklärt mir, dass das Angebot zur Zeit der großen Touristenwanderungen ein anderes und die Preise wesentlich teurer wären. Das habe ich mir verschrieben, aber passt so. Ich frage ihn, was das für Waren wären. Er sagt mir, solche, wofür die Türken keine Verwendung haben. Es bleibt mir das Rätsel. Meine Einkäufe, Tee, Gläser, Gewürze, Messer und 3 Nomadenteppiche, die vorübergehend meine Kartause in Bier geschmücken. Abends in einem Restaurant, das laut Ankündigung türkische bürgerliche Speisen anbietet. Ausgezeichnet türkisch-bürgerlich heißt im Rohr gegart, mit diversen Soßen zubereitet. Die erste Frau geht schon, naja, gut. Und eine Fülle von warmen Vorspeisen. Ist verdammt langweilig, aber okay. Keine Mese üblichen. Auf dem Heimweg dann an einem Club vorbei, aus dem Live-Musik dröhnt. Hinein. Die Band spielt die ganzen Hits der letzten 20 Jahre nach, falsch, schräg, aber unheimlich bemühend. Das Publikum tobt eine Wucht. In der Früh ins Hotel und vormittags noch einmal auf dem Bazar. Kann mich nicht entschließen, Pfannen, Töpfe etc. für die Kartause einzukaufen, wegen der Schlepperei etc. Mittags mit dem Bus nach Cezmir zurück. Erfahre dort, dass es abends eine Fähre nach Chios gibt. Essen in einem Restaurant, wo der Wirt den Fernseher abschaltet, als das Begräbnis der 3 Türkinnen, die von Neonazis in der BRD ermordet wurden, gezeigt wird. Man will ja nicht die freundschaftlichen Gefühle mir gegenüber verletzen. Ich denke mir, dass hier einzig die Touristenkohle regiert. Bin zu feige, dem Wirt zu sagen, dass er den Fernseher wieder andrehen soll. Sehe hier, du Schleimscheißerrenner. Abends zurück mit einer griechischen Fähre, auch eine vom Schiffsfriedhof wieder, problemlos durch den Zoll und ab in die Kartause, die ich gleich mit meinen Einkäufen einrichte. Bei einer Wanderung um Pirgi, das ist ein Ort auf Chios herum, treffe ich auf einen verlassenen Ortsteil, gleich daneben eine Militäranlage. Wie überall auf der Insel, man auf Kasernen, Soldaten und Militärkonvois trifft, ein Volk von gelangweilten Soldaten schaut aus ihnen heraus, glotzt einen an. 1990 traf ich auf einer Reise durch die Ex-DDR immer wieder auf Soldaten der Roten Armee. Gesichter wie hier, aus denen das pure Nichts schaut. Hier glotzt einen das pure Nichts an. Mich beeindruckt das und ich habe auch nicht das Gefühl, wegen Konspiration oder so angeschaut zu werden. Begegnet man einer Kuh auf einer Alm, wo sie längere Zeit keinen Menschen mehr sah, so entspricht ihr Dreinschauen beim Vorübergehen eines Wanderers dem der Soldaten hier und wie überall. Würden mir diese Leute gerne lange anschauen, mach mich aber immer gleich aus dem Staub, da ich meine, dass mein Glotzen denen unangenehm ist. Das Personal in den Raketenbunkern trägt Revolver. damit sie sich gegenseitig bzw. natürlich einseitig umlegen können. Falls denn einer gerade mehr als das Nichts befällt und er so zum Risikofaktor wird. Befehlsverweigerer etc. Das weiß ich aus einem Buch über diese Leute. Ist komplett erlogen, aber ich habe es einmal gehört. Passiert es dennoch sozusagen zufällig, spricht man seit dem Golfkrieg von Friendly Fire. Das Schauspiel hat seit der Antike viel an Dramatik verloren, langweiliger und weniger absurd. Hab noch nie wirklich gute Schauspieler in Stücken von Beckett gesehen, vielleicht der Minetti, Ausnahme. Wären aber mit Soldaten von hier ausgezeichnet zu besetzen. Wie jede Militaristenrolle, die mit Schauspielern besetzt wird, lächerlich wirkt. England hat als einziges noch einen Schlachtenmaler, den es zu den diversen Anlässen mitschickt. Ein ausgezeichneter Maler, wie ich meine, der in den Golfkrieg geschickt wurde. Das Nichts, dreinschauen wie das Nichts, hat etwas Geheimbrüderisches ungefähr. Ja. Aber, nee, Geheimbündlerisches, Entschuldigung. Wie bei den Geistlichen, bei den Katholen oder bei den Orthodoxen, bei den Mohammedanern und etc. etc. Diese sind aber stolzer und überheblicher, weil sie Gott näher sind. Die Gelangweilten wie Gottnahen sind mir gleich zuwider wie die Gelangweilten, aber mehr Ausdrucksklasse haben als die Göttlichen. Abends am Tagebuch schreiben und kochen, Bohnen in einer Paprikasauce mit Oregano, Fleischbällchen und lesen in der Weltbiografie von Ellmann. Nea moni anavatos argonima. Soll ich noch lesen oder ist schon, schon fertig? Bitte. Ja, ja, genau. Ja. Die Familie von Lisa, sie ist die Leiterin des Fremdenverkehrsbüros von Chios, begleitet mich nach Nea moni, weiter nach Anavatos und zum Mittagessen nach Avnomnimbababa. Nea moni. Das Kloster Nea moni liegt circa eine halbe Autostunde westlich von Chios, alleine in den Bergen. Die Anlage ist um 1000 nach Christus gebaut worden und wie so immer kann ich nicht mehr feststellen, was aus welcher Zeit dazu oder weg kam. In Mailand bekommt man vor dem Abendmahl von Da Vinci die Restaurierungsversuche auf Multimedia-Wänden vorgeführt und stellt anhand dieser Show fest, dass von Leonardos Bild so gut wie nichts mehr übrig geblieben ist. Es hat ja ziemlich gekracht. Schein und Sein. 1988, da erlebte ich sowas im Dom zu Speyer. Daraus habe ich dann das Leporello, der Dom zu Speyer, geschrieben und gezeichnet. Dort waren im Laufe von einigen Jahrhunderten mehrere Kriegsparteien übereinander und Heiligtum hergefallen und haben von sich und Heiligtum nichts mehr übrig gelassen. Trotzdem sprechen wir vom romanischen Dom und etc. etc. Heute leben in Nea moni 4 Schwestern und 2 Mönche. Früher waren es ein paar mehr. Die Kirche beeindruckt mit ihren zum Teil zerfallenen, zum Teil vom Feuer zerstörten, an den Wänden hängenden und in die Rauchwolken geschwaderten Mosaiken. Oi, der Satz ist da schon fertig. Also, ja, ja, das, wollte einen langen Satz einmal schreiben, ist aber misslungen. In einer Vitrine liegen Mosaiksteine, vor einiger Zeit noch beliebte Sammelobjekte von Touristen. Es passiert mir öfters, wenn ich mal so einen kräftigen Satz loswerden will, dann verreckt er. Man kauft sich ein Teil vom großen Fetisch. Da ich das Zeremoniell der griechisch-orthodoxen nicht kenne, wirkt alles auf mich wie Überfetisch. In Gold eingefasste Knochensplitter diverser Heiliger, Märtyrer etc. und überall die Ikone. Solche, die durch das Angreifen immer wieder mit Einfassungen aus echtem und falschem Gold erhöht wurden oder die Billigvarianten, billige Nachdrucke von irgendwelchen Heiligen unter Glas gelegt und wie die echten an die Wände gehängt. Unter den echten wie unechten findet man noch bunte Nylonsäcke, Einkaufstaschen, ausgeblichene Fotografien von Patriarchen, wunderlichste Kerzenständer, Messgewänder, die in Vitrinen ausliegen, Propangaskocher, Kerzenstummel und Schwarzteestangen. Besonders im hinteren Teil der Kirche, zu der nur Männer Zutritt haben, schaut es aus, wie wenn es eine Installation von Paul Teck wäre. rundum die Holzstühle zum Teil geschnitzt, die zur Raummitte gerichtet sind. Ich komme mir wie die üblichen Glotztouristen vor, gaffe in die intimsten Sachen von ein paar Mönchen und Nonnen. Draußen werden wir von einem jungen Mönch gebeten, an einer kleinen Feier zu Ehren eines vor einem halben Jahr Verstorbenen teilzunehmen. Man sitzt an einem langen Tisch im großen Salon des Haupthauses, trinkt griechischen Kaffee und Cognac, dazu isst man in Brösel und Kumin gewendete Rosinen und süßes Backwerk. Der Mönch, eigentlich Mönchspriester, erklärt mir auf Englisch, dass dem Papst drum die jungen Priester davonrennen, weil sie nicht heiraten dürfen, denn Verheiratete, wie eben bei den Orthodoxen, müssen sich um die eigene Familie kümmern und können daher nicht rumreisen wie die unverheirateten Katholen. Die Logik kapiere ich nicht, gebe aber vor, dass er recht hat. Darauf erklärt er mir, dass er unverheirateter Priester und Mönch sei, und ich kapiere, dass ich gar nichts kapiert habe, wobei der Mönch lachen musste. Die Feier wird beendet, nachdem zu Ehren des heiligen Nikolaus ein Lied gesungen wird. Im ersten Hof der Anlage befindet sich in einer Kirche eine Vitrine, in denen die Schädelknochen der beim Aufstand der Griechen gegen die Türken 1822 umgekommenen Krieger aufbewahrt sind. Große Löcher von Säbelhieben im Kopf, zack, bumm. Anscheinend flohen die Griechen vor den Türken in das Kloster, in der Hoffnung, dass dieses von den Türken verschont bliebe. Es wurde aber wie alles andere auf der Insel bis auf die Mastixbäume niedergebrannt. Das habe ich nicht herausgefunden, wieso es die Mastixbäume nicht niederbrannt haben. Die Schlacht von 1822, die Türken fühlten sich von 2000 aufständischen Griechen provoziert und schlugen ungemein hart rein, ist auf einem Gemälde von Delacroix zu sehen. Das Original hängt im Louvre, eine Kopie im Museum von Chios. Der fantastische Delacroix malte die Partie in den feinsten, sinnlichsten Farben, die das Gemetzel ins Universum blasen. Rauchschwaden, wie aus einer Selchkammer, geselcht wie die Klosterkirche von Neamoni. Die abgewetzten, abgelaufenen Mosaikböden oder die im Zeremoniendunst angefaulten Wandmosaike haben so eine stark glänzende, speckige Patina wie Delacroix' Farbenauftrag. Hinter dem Haupteingang auf der Hangseite steht eine Zisterne, wie die im Topkapi von Istanbul, en Miniatur natürlich. Erdfarben, transparent, flimmernd, Wasser gibt's genug, Nonnen und Mönche gibt's nicht mehr oder kaum mehr. Anavatos, ist das okay, nochmal ein bisschen? 5 Minuten noch und dann hören wir auf. Ha? Die Ortschaft Anavatos liegt weitere 20 Autominuten von Neamoni, nordwestlich, vom Kloster entfernt. Die Ortschaft hängt an einem steilen Berg und erinnert an die Höhlen von Kappadokien. Die Behausungen sind aber keine Höhlen, sondern an den Berg gebaute Schwalbennester. Die Anlage stammt aus dem Mittelalter und ist von der Ferne kaum zu erkennen, da die Häuser nicht getüncht oder einem anderen Baustoff als dem Stein des Berges gebaut sind. Die ersten Investoren sind aufgekreuzt und investieren in das unter Denkmalschutz gestellte Dorf. Ich steige mit Lisa und ihrer Familie, 2 Söhne und ihr Mann, auf die oberste Spitze des Berges. Die Kirche ganz oben ist renoviert und geschlossen. Von dort hat sich vor Jahren eine Mutter mit ihrer schizophrenen Tochter den Fels hinuntergestürzt. Das Problem lag anscheinend mehr in der Bergung der Leichen als in der Tat. Weiter unten schaue ich mir ein in Renovierung befindliches Haus von innen an. Winzige Fenster und schmale, hohe Räume ähneln an kleine romanische Kirchen. Einige Investoren pflanzen schon ihre Dachterrassen auf das Flachdach. Im zukünftigen Bad liegen mehrere Haufen von Tierscheiße rum. Wer das wohl war, frage ich mich. Das Dorf zählt heute nur 5 Einwohner und keine Tiere. Vielleicht benutzen die verbliebenen Haustiere die Häuser als Stallungen. Wo sind die verbliebenen Haustiere? Ich habe sowas auf Istrien erlebt. Ich freue mich, dass die Tiere dem zukünftigen Club Med Kunden erstmal das Domizil verscheißen. Lisa meint, dass der Ort noch etwas für Künstler und Intellektuelle wäre. Meine Antwort beschränkt sich auf vielleicht. Mir graut vor Künstlerkolonien. Was sie nicht zur Strecke bringen, erledigt dann der darauffolgende Kunsttourismus. Und dann geht es weiter in eine Kneipe und dann kommt, dann reden wir so ein bisschen, was wäre, ah, das ist vielleicht auch noch lustig, weil sie haben mich dann gefragt, was ich denn für griechische Intellektuelle kenne und siehe da, ich war eine Flasche, nicht einen einzigen. Und umgekehrt habe ich dann irrsinnig geklotzt über österreichische Intellektuelle. Da habe ich den Bille Wilder angeführt. Das hat sie beeindruckt. Andere sind mir leider auch nicht eingefallen damals. Aber vielleicht noch, das geht es weiter fort. Dann habe ich da mal einen Wutanfall gegen den Sonnenuntergang, der immer so gelobt wird. Rembetiko bei Tassos. Ich habe davor diesen Rembetiko-Film gesehen, der mich sehr beeindruckt, muss man sagen, hat. Ja. Rembetiko bei Tassos. Den Tipp habe ich von verschiedenen jungen Kneipenbesitzern. War gestern schon hier, wurde aber nach Hause geschickt, da das Unwetter vom Freitag Scheiden angerichtet hat. Wo war das? Da. Und die Verstärkeranlage ausgefallen ist. Im Birge hat es gehagelt. Um 11 Uhr nachts geht's los. Vorher gibt's auch keinen Einlass. Eine für mich wunderbare Zeit für Konzerte. Zwei Musiker und die Boxen funktionieren wieder. Das Lokal ist voll. Jede Couleur vertreten. Ebenso jeder Seinszustand. Oh, ich das Wort wohl her hab. Besoffene, angeheiterte, euphorische. Das habe ich abgeschrieben. Dem Ellmann aus der Wildbiografie. Verklemmte, gesteilte und verdreckte. Jedes Alter und jeder Berufsstand. Genauso verläuft meine Gemütslade an diesem Abend. Erst verkrampft und von der Lautstärke genervt, dann angesoffen, melancholisch und zuletzt, das Konzert endet um 4 Uhr früh, besoffen und erschöpft. Es gibt ausgezeichneten Flaschenwein und die besten Mäse, Oliven, Schafskäse, Corn, Beef etc. Salat. Die Stimmung ist bis zuletzt rauschhaft und heftig, der ganze Laden ist tanzend auf den Beinen. Ich werde auch mehrmals aufgefordert, immer mit der gleichen Stereotype, do you like Greece Music? Bleib aber auf meinem Stuhl sitzen und gaffe den Tänzerinnen mit aufgerissenen Augen an und hinterher, schaue dem Gitarristen auf die Finger und komme mit dem Bestellten nicht mehr nach. Zuletzt bitte ich die Musiker nur noch Vorspiele zu spielen. Sie verstehen das nicht, ich auch nicht, und werde mit zu einem Lauf nach Hause geschickt. Die Musik hat nichts Wehleidiges, aber schwer Melancholisches. Gibt es da einen Unterschied? Erinnere mich noch an den Film Rembetika, Drogen, Sex, Melancholie und Tod, die Mischung, wie sie klingt, die Rembetika. Die Vortänzer werden kritisch gemustert und aus der schwulen Ecke zischt es, wenn eine Frau vortanzt. Wie auch umgekehrt zischt es, wenn ein Mann vortanzt. Der nächste Tag fällt flach zu Hause mit einer postalkoholischen Depression ein paar Notizen machen. Okay, also ich habe mir dann ab den 10 Jahren drauf viele Bücher gelesen und habe geschaut, wie man schreibt oder wie man schreiben könnte. Ja, habe ich eh schon geschrieben, ja. Und dann habe ich mir zwei richtige Schreiber organisiert und habe mit denen dann diese Reisen gemacht, die Hellfire Touring Club Reisen. Und es hat dann so ausgeschaut, dass wir unsere drei Tagebücher wie durch einen Fleischwolf immer so gefüttert haben und so wie beim Swift, diese Texte, die da rauskamen aus diesen Wörtern, haben wir dann versucht, einen Text zu machen. Also insofern ist es eigentlich auch eine Koproduktion. Bei mir in meinem Leben ist alles Koproduktion, weil mir persönlich selber nichts einfällt. Die Reisen haben begonnen in Palermo, in Sizilien, und haben geendet in der Würstelbude in Edinburgh. Gleichzeitig war das auch eine Reise durch den Körper. Also jeder Ort, vielleicht kann ich das noch kurz, das ist vielleicht ganz interessant. Also, in Palermo, wo ist Palermo da? Kuma, also bei Neapel, Eingang in den Hades. Den Mund geht es rein, dann da oben irgendwo ist Nietzsche im Hirn, dann die Leber, wo die Drogen sich festhalten, da ist der Nunzio, Gardasee, dann Monte Verità, das, was wir absolut nicht ausstehen konnten. Dann Dornach im Strodengau, den Herrn Strindberg dort besuchen mit seiner Fischuhr. Gesualdo, den Komponisten. Old Warren, Bedfordshire, das ist ein sehr schönes Aerodrom, das Sie unbedingt besuchen sollten in der Nähe von London. Da gibt es auch einen Club wie den Hellfire Club. Und man kann nur Clubmitglied werden dort, wenn man zwei funktionierende Flugzeuge, die vor 1910 gebaut worden sind, besitzt. Sehr spezieller Club. Übrigens, der Clubchef war dann auch bei der Gründung vom Hellfire Club in London dabei. Also ich fange einmal an, dann kriegt man das vielleicht so ein bisschen mit. Jetzt habe ich es ja gerade gehabt. Ah ja, Eingang zum Hades. In der Nacht. In der Nacht des 14. August 1958 wurde in einer stinkenden Gasse abseits des Vuccheria-Marktes in Palermo der nackte Leichnam vom General Enrico Costanzo gefunden, der verkehrt von einem Balkon herabhing, von einem Paar geschlachteter Schafe eingerahmt. An jede Hand war eine Semmel gebunden und in seinem geknebelten Mund befand sich ein paar 100-Lire-Münzen. Das Blut war aus seinem Körper geflossen und hatte eine Serie von sinisteren Ritualzeichen auf dem Boden unter ihm gemalt. Es war ein ungewöhnlich hässlicher Mord, selbst für palermische Verhältnisse. Aber angesichts der Tatsache, dass es sich bei General Costanzo um den zurückgetretenen Chef des sizilianischen Drogenbüros gehandelt hatte, nahm man allgemein an, dass er in einem Akt krimineller Rache der Unterwelt getötet war. Das erklärte natürlich weder die Schafe noch die Ritualzeichen. Und es war merkwürdig, dass seine Feinde mit seiner Ermordung bis nach seinem Rücktritt gewartet haben sollten. Es dauerte 40 Jahre, bis die Wahrheit bekannt wurde. Wenn General Costanzo nicht seinen Dienstpflichten nachging, war er ein ausgezeichneter Amateurarchäologe, der viele Jahre mit Forschungen im dunklen Untergrund seiner Heimatinsel verbracht hatte. Am Tag nach seiner Ermordung sollte sein lang erwartetes Buch Arcana, das alte Sizilien, bei einem offiziellen Empfang im Rathaus vorgestellt werden. Zur allgemeinen Überraschung wurde die Buchpräsentation abgesagt, aber nicht wegen des Mordes, sondern weil das Buch nicht mehr existierte. Ein Feuer hatte beim Drucker den gesamten Bestand zerstört. Wie auch immer, ein Exemplar blieb unbeschädigt. Es war zwecks Rezension an den sibirischen Schamanismusforscher Viktor Ubriakov, zum Wohl, in St. Petersburg übersandt worden. Während er müßig das Buch durchblätterte, stieß Ubriakov, der nichts vom Schicksal des Autors wusste, auf folgende außerordentliche Stelle. Hermetische Quellen enthüllen die Eingänge des Hades an vier wesentlichen Punkten des Mittelmeerraums. Epirus, ich kann das eh nicht aussprechen, aber ihr fantasiert das halt irgendwie. Epirus im westlichen Griechenland, wo der Fluss Acheron sich ins Meer ergießt. Kap Dänaron, der mysteriöse Mittelfinger des südlichen Peloponnes. Kume bei Neapel, wo Aeneas hinabstieg, um seinen toten Vater zu treffen. Und Enna in Sizilien, von dessen lichtüberfluteten Wiesen Proserpina von Pluto entführt wurde, als sie im Frühling Blumen pflückte. Seit dem Ende der Antike werden die Eingänge zum Hades kaum noch frequentiert. Nur in Sizilien, wo es ununterbrochen seit ältesten Zeiten Geheimgesellschaften gibt, glaubt man, dieser Durchgang könnte noch offen sein. Um Uneingeweihte vom Einstieg abzuhalten, wurde eine Anzahl von sinnreichen und unauffällig aussehenden Zugängen geschaffen. Diese sind durch Tunnel mit dem Haupteingang verbunden, der, wenn die antiken Messungen korrekt sind, in einem mächtigen Gefälle unter den schreckenden, erregenden Krater des Ätna führen. Costanzos Buch zählt dann die Zugänge zur Unterwelt auf und gibt präzise Hinweise darauf, wie man sie finden kann. Es war diese Liste, die ihn das Leben kostete. Ubriakov begriff den Zusammenhang, sobald er von dem Mord erfahren hatte, entschied sich aber, darüber zu schweigen. Erst nach seinem Tod, als seine beeindruckende Bibliothek von den Hellfire Touring Club Library erworben wurde, erblickte Constanzas geheime Liste wieder das Tageslicht. Es war die Einladung, die wir gebraucht hatten. Ausgestattet mit Hausjacken, Plastiksprengstoff und einer kleinen, aber gut ausgestatteten Reiseapotheke machten wir uns sofort auf nach der sagenhaften Stadt Palermo. In der das ist wahrscheinlich. Jetzt wird es langweilig, oder? Das ist alles jetzt. Da bin ich ja. So ist es, oder? Da denkt man, man wird besser und dann ist es. Aber ich lese etwas noch vor. Also, das geht dann halt so dahin und was wir dann so alles machen und was wir dann so finden. Ach ja, Charlataneum, das passt eigentlich zu uns. Ich, Graf Cagliostro, Fürst aller Charlatane, Großkopfter des ägyptischen Ritus der Freimaurer, Heiler, Visionär und Bewahrer des Siegels des Hades, heiße euch im Charlataneum willkommen. Kein Zweifel, dass euch beim Betreten dieses Ortes Schrecken erfüllt. Hier herrschen Fäulnis und Gestank. Seit vielen Jahren ist keine frische Luft mehr eingedrungen. Wir erwarten sitzend den Tag des Gerichts, unsere Gesichter sind blau und verformt, durch die Verwesung schief herabhängend. Spinnen kriechen über uns hinweg, Ratten scheißen uns ins Haar. Wir sind verbrannt, gedemütigt, zerstört. Wir sind die gefallenen Engel der Geschichte, Charismatiker, Doktoren, Magier, Händler des Rauches und der Träume. Zu unserer Zeit wurden wir alle bewundert, bis ein trivialer Irrtum oder ein Gift speiernder Feind unsere Reputation in Staub verwandelte. Für uns ist der Tag des Gerichts bereits gekommen. Gestatten mir, meine Gefährten vorzustellen, die mit mir in dieser Schwefelkammer sitzen, unter der Stadt Neapel. Cornelius Agrippa von Nettesheim, Rauchbildhauer, Illusionist, faustischer Autor des Buches De Occulta Philosophia, ein berühmter Erwecker der Toten, sein Sokrates trinkt den Giftbecher, wird noch weit verbreitet zelebriert. Madame Blavatsky, russische Spiritistin, die unzweifelhaft bewies, dass die ägyptischen Pyramiden Geheimkammern für den mystischen Sexualakt mit den Göttern darstellen. Eine Kunst, die sie immer noch mit unverminderter Begeisterung praktiziert. Raimondo di Sangro, Alchemist, Nekromant und Pyrotechniker, dessen Laboratorien von den Blitzen nächtlicher Explosionen und gefärbter Feuer erfüllt waren. Er starb unerfreulicherweise beim Versuch, sich durch Selbstamputation wiederzubeleben. Aleister Crowley, Vorsteher der Abtei Thelema auf Cefalù, berühmter Okkultist, Prophet, Sexathlet und selbsternanntes großes Tier der Apokalypse 666. Dieser kühne Ägyptologe und Alkoholiker starb mit 170 Jahren in völliger Armut. Der Graf von Saint-Germain, Pferdeflüsterer und als der Wundermann bekannter Linguist, ein vollendeter Geigenspieler und Spion, der während eines Streits mit Crowley in Nordafrika von diesem in ein Maultier verwandelt wurde, wovon er sich niemals wieder völlig erholte. Pierre Vaillant, ein französischer Priester des 18. Jahrhunderts, Sexheiler und Reinkarnation des Propheten Elias, der von einer Anzahl von Frauen verehrt wurde, die in seiner Gegenwart heilige erotische Konvulsionen erlebten. Sein Leichnam zeigt noch immer sein satanisch gutes Aussehen. Johannes Schröpfer, Inhaber eines Freimaurercafés in Leipzig, wo er die Seelen der Verdammten beschwor. Verschiedene seiner Kunden wurden verrückt. Er selbst übrigens auch. Er blies sich bei einem Bankett das Hirn aus dem Schädel und versäumte bei seiner Wiederauferstehung persönlich zu erscheinen. Simon Magus, Zauberer im ersten Jahrhundert und Rivale des heiligen Petrus, er machte ein Vermögen im Geschäft mit Wundern und behauptete, fliegen zu können. Nero forderte ihn heraus, das durch einen Start von einem Tempel am Forum zu beweisen. Er nahm die Herausforderung an und starb an einem Schädelbruch. Horatius von Melmoth, niederländischer Akrobat und Erfinder, der ein unvergleichliches Lebenselixier fand. Saphire, Perlen, Hyazinthen, Smaragde, Rubine, Topase, Diamanten und Ochsenherzen mariniert in der Rhinoceros-Brandy. Teuer, aber köstlich. Aus so einem Text Jetzt einen ganz kurzen. Fünf Minuten noch? Ich bin schon fertig. Ganz noch? Okay. Also jetzt zum Beispiel, das ist jetzt, erst kommt der Text, dann kommt da unser Besuch im Haus vom Cagliostro, das es wirklich gibt in Palermo, das übrigens auch Goethe sehr schön beschreibt. Also das ist eine ganz tolle, ich weiß, Sie haben die Schwierigkeiten, mir insofern zu folgen, weil Sie denken, das, was wahr ist, ist falsch und, oder ist erlogen und das, was erlogen ist, ist wahr. Aber es ist genauso. Also was Sie vermuten, das wahr ist vollkommen erlogen. Aber was Sie denken, dass erlogen ist, ist wirklich wahr. Und in Wahrheit ist es zum Beispiel, dass der Goethe die Mutter vom Cagliostro besucht hat in Palermo, weil er da mitgekriegt hat, dass über Einwohner von Palermo, wo diese Frau wohnt, der hat dann diese Frau besucht und die hat natürlich unbedingt Kontakt aufnehmen wollen zu ihrem Sohn, der seit Jahren verschwunden ist, und der Goethe hat sie sozusagen dann auch angelogen und gesagt, ja, der ist überhaupt der ganz große Chef in Europa, was er ja war, oder? Also insofern hat er sie nicht angelogen, die Lüge bestand darin, dass die Mutter Sorge um ihren Sohn gehabt hat, berechtigterweise, weil er ist natürlich, er ist ja von einem Hof auf den nächsten geflohen, weil es ihm zu heiß worden ist. Aber der Goethe hat sie dann beruhigt durch eine Lüge. Schlussendlich hat die Mutter ihm dann einen Brief gegeben, er möchte doch diesen Brief dem Cagliostro mal übermitteln. Und es war natürlich auch ein Schmäh, weil der Goethe hat den Cagliostro nie kennengelernt, er hat nur seine Geschichten gekannt. Aber er hat den Brief in Empfang genommen und das beschreibt er sehr, sehr schön in diesem italienischen Tagebuch. Ich lese jetzt noch ganz kurz das Tagebuch und aus solchen Notizen kommen dann solche Geschichten, wie ich vorher erzählt habe. Freitag, 2. Februar 2001, Palermo. Auf dem Weg zum Bahnhof bitten wir unseren Taxifahrer, uns zu Cagliostros Geburtshaus zu bringen, das wir in einem der obskureren Stadtführer gefunden haben. Er lässt den Wagen in einem Abstand zum Ziel stehen, angesichts eines undurchdringlichen Labyrinths von Sträßchen, und begleitet uns zu Fuß, denn er ist auch neugierig zu sehen, woher der berühmte Mann stammt. Das Haus ist ein heruntergekommenes Mietshaus an einer Seite des Ballaro-Marktes. Wir bewundern die völlige Trostlosigkeit des Ortes, die explodierte Pflasterung und die rostigen Geländer. Alles hat den verbrannten Glamour eines benützten Raketensilos. Des Magiers wird durch ein amateurhaftes Betondenkmal gedacht, das mit alchemistischen Symbolen und einer Karte seiner Reisen durch Europa bemalt ist. Ein Text erinnert an einige der bizarren Geschehnisse in diesem Leben voll Freimaurerei, Wunderheilungen, Clairvoyance, das habe ich einmal gewusst, was das heißt, aber das weiß ich nicht mehr, und wiederholter Fluchten. Wie wir erfahren, hat er in seiner Jugend Zeichenstunden genommen, die sich später als nützlich für die Dokumentenfälschung erwiesen. Dem Haus gegenüber verkauft ein junger Mann mit lockigem Haar Brötchen, die er im Licht einer Kette von nackten Glühbirnen mit Schweinebraten, Oliven und Salat füllt. Unser Fahrer offeriert uns ein Glas Wein von dem Ausschank am Hauseingang gegenüber, der von Jahrhunderten des Weinhandels getränkt ist an diesem Ort. Und wir zelebrieren unseren ersten Kontakt mit dem Großkofter in der grell erleuchteten Pseudo-Eucharistie des Lamms. Ich bin schon ganz nervös. Charlatanéum, Sils Maria, das wäre jetzt die Geschichte mit Nietzsche. Und dann gäbe es noch die heilige Agatha und das wäre es dann eh gewesen. Aber das mache ich dann am Sonntag. Danke. Hoffentlich habt ihr Schnaps getrunken.